Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wofür eine Partei steht, das konnten wir früher sehr kompakt an den großen Plakaten im Vorfeld einer Wahl erkennen. Mit kernigen, aber doch recht beliebigen Sprüchen. Immerhin sollen sich ja möglichst viele davon angesprochen fühlen. Wir sprechen heute nochmal über das Prinzip des Micro-Targetings, bei denen Facebook-User ganz individuell auf Basis ihrer Interessen angesprochen werden, und zwar bekanntlich auch von Parteien, was nicht nur antidemokratisch ist, sondern es ist schlichtweg auch einfach verboten. Inwiefern, das klären wir gleich in dieser Sendung. Zu Beginn aber schlagen wir mal wieder die sehr, sehr dicke Akte namens RBB-Skandal 2022 auf. Es geht um die politische Aufarbeitung. Ist ja einiges passiert in Berlin, seit Patricia Schlesinger die Chefetage geräumt hat. Genau, die Etage mit der bepflanzten Wand, dem Massagestuhl und dem Importparkett. Wir erinnern uns, da waren die Vorwürfe der Verschwendung und Vetternwirtschaft im Fokus. Die Ex-Intendantin Schlesinger und der damalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf, beide weisen die Vorwürfe zurück. Mittlerweile ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Der RBB selbst hat Juristen beauftragt, um die Filz-Vorwürfe zu klären. Aber auch die Politik will antworten, weshalb es im Brandenburger Landtag jetzt einen RBB-Untersuchungsausschuss gibt. Über dessen Arbeit spreche ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Wir wollen da mal ein bisschen auf den Zwischenstand schauen. Herr Richter, bevor wir weiter über den Untersuchungsausschuss sprechen, was ist genau der Untersuchungsgegenstand?
Also der Untersuchungsausschuss soll klären, ob die Staatskanzlei Brandenburg die Rechtsaufsicht ausreichend wahrgenommen hat. Und es geht um die Missstände, Sie haben es schon gesagt, bei der Verwendung der finanziellen Mittel, also der Beitragsgelder, die auch für das in Kritik stehende Bonussystem verwendet wurden. Auch die Planungen zum digitalen Medienhaus des RBB sind ein Thema. Da sind ja die Preise explodiert. 39 Beweisanträge wurden bis jetzt gestellt. Und es geht im Untersuchungsausschuss um den Zeitraum von 2013 bis 2022. Alle Fragen darüber hinaus sind unzulässig. Und eins noch, eingesetzt wurde der Untersuchungsausschuss von der AfD.
Gut, Sie haben es angesprochen, dann gehen wir doch mal in Medias Res, die Boni-Zahlung. Was haben die Zeugenaussagen da bisher ergeben?
Also letzten Freitag wurde die mittlerweile 71-jährige Ex-RBB-Intendantin Dagmar Reim, also die Vorgängerin von Patricia Schlesinger, vernommen, also gehört. Sie ist die Gründungsintendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, der ja aus den Sendern SFB und OAB, dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, hervorgegangen ist. Und Dagmar Reim hat 2005 ein sehr kleines System, wie sie sagte, das Bonussystem eingeführt. Der Empfängerkreis sei mit 17, 18 Hauptabteilungsleitern überschaubar gewesen. Es ging um Zahlungen von 1.000 bis 5.000 Euro im Jahr. Und es gab damals auch Zielvereinbarungen, erzählt Dagmar Reim, die aber nie zu 100% erreicht wurden. Was letztlich dann aber gezahlt wurde, daran kann sich Dagmar Reim nicht erinnern. Den Direktoren stand das Geld nicht zu und sie selbst als Intendantin habe sich das Geld für sich abgelehnt, sagt sie zumindest. Später wurde das System noch auf die Studioleiter in Frankfurt-Oder und Cottbus und die Radiowellenchefs ausgeweitet. Die ehemalige Rundfunkratschefin Friederike von Kirchbach wusste von dem Bonussystem unter der Ex-Intendantin Schlesinger nichts. Sie kannte Details, sie wusste von dem, aber sie kannte aber keine Details. Und im Rückblick sagt sie aber auch, dass sie sich schon vorwirft, keine unbequemen Fragen gestellt zu haben. Und auf die Frage, ob es zusammenpasse, hohe Boni zu zahlen, während der RBB im ARD-Vergleich bei der Zuschauerakzeptanz den letzten Platz belegt habe, darauf konnte sie dann auch keine Antwort geben.
Das ist ja schon teilweise sehr kleinteilig. Sind denn da aus Ihrer Sicht Zeugenaussagen dabei, die überraschende Erkenntnisse bringen?
Nein, überraschend ist nicht so richtig bis jetzt, aber interessant ist die teilweise Ahnungslosigkeit, wenn ich das mal so sagen darf, der Beteiligten, wenn es um das Bonisystem, aber auch die explodierenden Kosten des Medienhauses ging, das der RBB ja ursprünglich bauen wollte und wo dann die Kosten dermaßen explodiert sind. Und bei der ersten Zeugenbefragung am 17. Februar wurde ja auch der für Medienfragen zuständige Staatssekretär der Landesregierung Benjamin Grimm vernommen und er sagte, er habe von den üppigen Boni erst aus der Presse erfahren. Und die Theologin Friederike von Kirchbach, von der ich schon gesprochen habe, also die frühere Rundfunkratschefin, wirkte doch schlicht überfordert und sie gestand mehrfach, dass sie das Ehrenamt überfordert habe. Es hätten ihr einfach die Ressourcen gefehlt. Und da steht sich doch schon die Frage, ob solche Ämter, wenn es um die Kontrolle des RBB geht, also einer rechtlich öffentlichen Anstalt, also ob die nur im Ehrenamt ausgeübt werden kann. Die Frage ist, ob es da nicht professionelle Strukturen in Zukunft braucht. Es geht ja hier nicht um die Mitgliedsbeiträge eines kleinen Dorfvereins, sondern um Millionen einer AD-Anstalt.
Ja, gut, das sind schon die Schlussfolgerungen, die möglicherweise dann auch die Politik daraus ziehen sollte. Also viel Unwissenheit, viel Überforderung. Worauf jetzt natürlich viele warten, ist die Frage, beziehungsweise womit sich viele auseinandersetzen, ist die Frage, ob auch Patricia Schlesinger selbst vor dem Untersuchungsausschuss aussagen wird.
Das würde mich auch interessieren. Man will im Laufe des Untersuchungsausschusses die Ex-Intendantin Patricia Schlesinger vorladen. Ob sie kommt, ist ungewiss, da ja, das haben Sie auch schon gesagt, da ja gegen sie staatsanwaltliche Ermittlungen laufen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit natürlich daher des Zeugnisverweigerungsrechts und sie könne sich aber auch einen Rechtsbeistand holen und den sprechen lassen. Also was am Ende passiert, ich kann es derzeit nicht sagen, bin aber gespannt.
Schauen wir noch ganz kurz auf die Bekanntgabe des RBB, dass 41 Millionen Euro eingespart werden muss. Die Spekulationen reichen davon, ganze Welle wird dicht gemacht bis hier und da punktuell. Wissen Sie schon, was das ganz praktisch heißt?
Na, wie gesagt, nochmal, das Fernsehen von 18 bis 22 Uhr, das wird es weitergeben, also selbstproduziertes. Da wird man dran festhalten. Es wird keine Radiowelle geschlossen. Aber im Hintergrund kursieren schon Gerüchte zu Programmeinsparungen beispielsweise bei der RBB-Landeswelle Antenne Brandenburg. Dort will man anscheinend an lange Wortstrecken, Stundensendung nach 19 Uhr rangehen. Auch hier ist die Rede von Kurzbeiträgen. Also Beiträge bis zu einer maximalen Länge von 1,30, die dann noch gesendet werden dürfen. Aber klar wird erst alles, wenn die neue RBB-Programmchefin Martina Zöllner am 1. April ihr Amt antritt.
Christoph Richter, unser Brandenburg-Korrespondent. Dankeschön. Deutschlandfunk Medias Res hier. Wir alle hinterlassen Spuren im Netz. Daten natürlich, die Auskunft darüber geben, was wir gerne kaufen zum Beispiel, wofür wir uns privat interessieren, welche Werte wir wichtig finden. Und diese Datenspuren sind Gold wert. Für Konzerne, die uns etwas verkaufen wollen, aber auch für Parteien, die gern von uns gewählt werden wollen und die bei Facebook dafür individualisierte Wahlwerbung schalten. So geschehen im Vorfeld der letzten Bundestagswahl. Micro-Targeting heißt diese sehr gezielte Werbung. Aber sie ist verboten. Das ZDF-Magazin Royal hat vor 2 Jahren über diese Praxis berichtet und damit ziemlich hohe Wellen erzeugt. Und nun hat der österreichische Datenschutzverein NOIP bei der Berliner Datenschutzbeauftragten Beschwerde gegen die werbetreibenden Parteien eingereicht. Ich habe vor der Sendung mit dem NOIP-Vorstandsvorsitzenden Maximilian Schrems gesprochen und ihn gebeten, doch nochmal das Prinzip des Micro-Targetings zu erklären.
Ja, normalerweise, wenn wir Parteiwerbung haben, gibt es ein Wahlprogramm oder ein Wahlplakat, wo wir alles das Gleiche sehen. Im Internet ist aber möglich, dass zum Beispiel eine Partei einem Wähler suggeriert, dass sie, was weiß ich, sehr grün ist und sich sehr um die Umwelt kümmert und dem anderen dann sozusagen erzählt, eigentlich schauen wir wirklich auf die Autofahrer hauptsächlich. Und die gleiche Partei kann damit sozusagen verschiedene Themen setzen. Und die können sich sogar widersprechen. Und das führt natürlich dazu, dass ein demokratischer Prozess nicht mehr anhand der Inhalte sozusagen funktioniert, sondern halt anhand dem, dass ich dem einzelnen Wähler den Inhalt zeige, den er gerne hören würde, aber nicht unbedingt deren, für den ich stehe.
Das ist auf jeden Fall fragwürdig. Jetzt sollten wir allerdings klären, was daran verboten ist. Also schauen wir mal auf die Daten. Die müssen ja in irgendeiner Form an die Werbetreibenden kommen, die für die Parteien arbeiten, richtig?
Genau, es gibt in der DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die beschäftigt sich jetzt nicht wirklich mit Microtargeting, die sagt aber, es gibt zwei Arten von Daten. Es gibt Daten wie zum Beispiel die politischen Überzeugungen und es gibt sozusagen Stammdaten oder generelle Daten. Das heißt, wenn ich jetzt als politische Partei sage, ich konzentriere mich zum Beispiel geografisch auf die Region München, sage ich jetzt mal, dann verwende ich dafür ja keine politischen Informationen. Ich schaue sozusagen geografisch an, dass ich eine gewisse Region targete. Ich kann aber auch gerade auf Facebook Werbung schalten, indem ich sage zum Beispiel Leute, die sich am Umweltschutz interessieren oder Leute, die sich zum Beispiel einer anderen Partei interessieren. Und da haben wir gesehen, dass dann da Parteien probieren zu sagen, naja, ich habe einen Überschneidungsbereich mit dieser anderen Partei. Jetzt suggeriere ich sozusagen, dass ich mich ja um Soziales oder Grünes oder um Wirtschaft etc. auch kümmere, auch wenn es eigentlich nicht mein Kernthema ist. Und da sieht man schon, wie sozusagen dieses Microtargeting anfängt. Und im Vollausbau ist das dann eben so, wie wir es bei Cambridge Analytica gesehen haben oder wie beim Brexit und bei den Trump-Wahlen, dass man dann wirklich probiert, jedem Wähler ein anderes Gesicht zu zeigen als Partei, die natürlich dann insgesamt alle nicht mehr zusammenpassen.
Klären Sie uns nochmal auf, Herr Schrems, was jetzt genau verboten ist an dem Ganzen. Also ist es die Auswertung von Nutzerdaten, die Facebook zur Verfügung stellt, zu politischen Ansichten? Ist das verboten oder ist Wahlwerbung bei Facebook auf Kosten des Steuerzahlers grundsätzlich verboten?
Nein, im Prinzip kann man Werbung schalten, auch online, das ist ja auch erlaubt. Spannend ist, dass wenn ich politische Überzeugungen fürs Targeting verwende oder politische Ansichten von Leuten, dann brauche ich dafür eine Einwilligung der Person. Und die gibt es in diesem Fall auf jeden Fall nicht. Und auf das haben wir uns jetzt mal spezialisiert, weil man eben bei einigen dieser Werbungen, nicht allen, sieht, dass man probiert, eben die politische Überzeugung der Leute zu treffen. Und nicht nur zu sagen, okay, alle im Wahlkreis, wo ich bin, denen zeige ich Werbung, dass ich halt in dem Wahlkreis wählbar bin, etc. So wie ich halt früher sozusagen Anschlagwerbung am Plakat gemacht habe oder halt im Fernsehen etc. Und das ist eben der Unterschied, dass ich im Internet jetzt nicht nur generell meine Position verbreite, was ja sinnvoll ist in der Demokratie, sondern dass ich pro Nutzer eine andere Position verbreite, je nachdem, was die politische Überzeugung von denen ist. Und damit führt sich halt die Demokratie ein bisschen ad absurdum, weil wir wählen ja am Ende die Partei, um einen Inhalt zu transportieren und nicht sozusagen einfach nur, weil wir irgendwelche Farben besser finden als die anderen.
So, jetzt haben Sie bzw. Ihr Verein hat Beschwerde bei der Berliner Datenschutzbeauftragten eingereicht. Da geht es um eine Beschwerde gegen die Parteien, also gegen CDU, SPD, Grüne, AfD und Die Linke. Und es geht nicht um eine Beschwerde gegen Facebook, denn Facebook hat ja die Daten zur Verfügung gestellt, verbotenerweise.
Genau, also wir haben die Beschwerden in Berlin eingebracht und die Beschwerde geht eben gegen die Parteien, weil die am Ende sozusagen zumindest laut Facebook auch verantwortlich sind für das Targeting. Es gibt eigene Beschwerden, die laufen gerade in Irland zu Facebook. Das heißt, darum haben wir uns schon ganz gut gekümmert vor ein paar Jahren. Das liegt auch aktuell gerade bei den Behörden und den Gerichten. Und jetzt ist es uns auch darum gegangen, dass ja nicht nur sozusagen die Plattform, die diese Werbung ausspielt, relevant, also sozusagen auch verantwortlich dafür ist, sondern natürlich auch die Werbetreibenden, die diese Möglichkeiten nutzen, in dem Fall eben die Parteien.
Was kann so eine Beschwerde erreichen?
Es kann einerseits mal klarstellen, dass das nicht möglich ist, zumindest in Europa. Das wäre vor allem mal wichtig auch für die Zukunft, dass sich Parteien überlegen, okay, wie weit können wir gehen mit Online-Werbung. Es kann theoretisch zu einer Strafe kommen, zu einer Untersagung etc. Ich glaube, dass aktuell gerade wichtig ist, überhaupt mal dieses Thema aufs Radar zu bekommen und auch für die Zukunft sozusagen zu klären, dass es halt das, was Cambridge Analytica in Großbritannien gemacht hat, in der EU nicht möglich ist.
Ja, da ging es um die Microtargeting-Strategien im Vorfeld der US-Wahlen und beim Brexit, bei denen das Unternehmen Cambridge Analytica ja entscheidend mitgewirkt hat. Max Schrems war das vom Datenschutzverein NOIP, der nun im Fall von Microtargeting durch deutsche Parteien Beschwerde bei der Berliner Datenschutzbeauftragten eingelegt hat. Also die Rolle von Facebook in Sachen Microtargeting haben wir besprochen. Da geht es um möglicherweise unerlaubte Datenweitergabe. Eine andere Dauerbaustelle des Konzerns Meta ist die Bekämpfung von Hate Speech und Gewaltaufrufen. Besonders bestimmte Facebook-Gruppen sind da betroffen. Wir schauen jetzt auf das Beispiel der Deutschen Umwelthilfe, die jetzt vor dem Berliner Landgericht gegen Meta klagt. Dieter Nürnberger berichtet.
Die Liste an Beleidigungen und auch Gewaltaufrufen in bestimmten Facebook-Gruppen gegen den Bundesgeschäftsführer und auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Umwelthilfe ist lang. Meist sind es Hasskommentare innerhalb der Foren. Allerdings gab es auch schon Aufrufe zur Gewalt, die ganz konkret zu Schutzmaßnahmen und Polizeieinsätzen vor Ort geführt haben, etwa bei öffentlichen Auftritten. Seit Jahren geht das nun schon so, aber weder Meldungen an Facebook oder den Mutterkonzern Meta noch rund 300 Strafanzeigen bei der Polizei hätten etwas gebracht. Der Hass sei weiterhin ungebremst, so der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch.
Das macht was mit einem, wenn man plötzlich dann ein Foto findet mit 6 Patronen und da steht dann dabei, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heckler und Koch.
Die Deutsche Umwelthilfe hat deshalb bereits im Januar vergangenen Jahres Klage beim Landgericht Berlin eingereicht. Jürgen Resch als Kläger will, dass Facebook-Betreiber Meta diese Chatgruppen löscht. Denn hier seien immer wieder Gewalt- und Morddrohungen gepostet worden und teils wochenlang so stehen geblieben. Seine Anwältin Juliane Schütt betrachtet das Verfahren als Präzedenzfall.
Sie haben bislang als Betroffene 3 Möglichkeiten. Sie können bei dem Plattformbetreiber selbst eine Anzeige machen und darauf hoffen, dass die löschen. Sie können Strafanzeige bei Polizeistaatsanwaltschaft stellen oder zivilrechtlich gegen denjenigen vorgehen. Es bezieht sich aber immer auf einen einzelnen Post. Und bei der Menge und dem sich ständig wiederholenden Gewalt- und Bedrohungspotenzial, dem der Kläger hier ausgesetzt ist, sagt er, das reicht nicht, sondern es soll der Raum, den Meta in diesen Foren zur Verfügung stellt, geschlossen werden. Das ist das Neue an dem Verfahren.
Unterstützt wird die Deutsche Umwelthilfe von mehreren Nichtregierungsorganisationen wie etwa HateAid oder Digitale Helden. Eine Online-Petition der Umwelthilfe wurde bislang von rund 20.000 Menschen unterschrieben. Sie eint die Sorge, dass Einschüchterung im Netz eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz einsetzt, auch auf dem Klageweg, wenn Unternehmen etwa gegen Verbraucherrechte verstoßen. Ihre Arbeit wird von privaten Förderinnen und Förderern und auch aus Projektmitteln der öffentlichen Hand finanziert. Bekannt wurde sie etwa mit Klagen gegen Abschalteeinrichtungen der Autoindustrie, dem sogenannten Dieselgate-Verfahren. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nennt als Grund seiner Klage unter anderem die Facebook-Gruppe Stoppt die Deutsche Umwelthilfe. In diesem Forum habe es die meisten Beleidigungen und Gewaltaufrufe gegeben.
Diese Gruppe bei Facebook wurde von 2 leitenden Mitarbeitern der Automobilwirtschaft ins Leben gerufen und die sind bis heute stolze Administratoren und sie sagen auch aus Eigennutz, dass es ihnen darum geht, dass die Deutsche Umwelthilfe eben die Automobilwirtschaft nicht kontrolliert bei Energieverbrauchskennzeichnungsfragen und so weiter. Also das ist eine Gruppe, die offensichtlich aus dem Benzin- und Dieselbereich stammt.
Diese Facebook-Gruppe hat mehr als 50.000 Mitglieder. Wie das Verfahren ausgeht, ist offen. Anwältin Juliane Schütz skizziert mögliche Verfahrensfragen der zivilrechtlichen Musterklage. Es gehe nicht darum, Meinungen zu unterbinden, sondern sich ständig wiederholende Gewaltaufrufe.
Wir haben einmal die Persönlichkeitsrechte von Jürgen Resch. Wir haben auf der anderen Seite die Rechte derjenigen, die sich im Rahmen der Gesetze äußern, Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter. Und dann ist die Frage, wie so etwas in der konkreten Situation in den Ausgleich zu bringen ist.
Eine Meta-Sprecherin sagte heute der Nachrichtenagentur dpa, dass Hassrede inakzeptabel sei und man aktiv gegen die Verbreitung auf den Meta-Plattformen vorgehe. Meta investiere laufend in Technologien und Meldetools, damit Hassrede noch schneller erkannt und entfernt werden könne, so die Unternehmenssprecherin. Und sie widerspricht, im Fall der Umwelthilfe seien Inhalte, die gemeldet wurden, auch entfernt worden. Am kommenden Dienstag findet die erste Verhandlung vor dem Berliner Landgericht statt. Dort wird zunächst ausgelotet werden, ob eine gütliche Einigung des Rechtsstreits noch möglich ist.
Dieter Nürnberger berichtete. ist ja ganz bequem, alles, was da so sendet, schreibt und funkt und postet im journalistischen Universum, all das als Medien zu bezeichnen. Und noch einfacher wird es für einige, nicht von Medien, sondern von den Medien zu sprechen. Besonders dann, wenn man mal so ganz grundsätzlich wettern möchte, zum Beispiel gegen angeblich zu einseitige Berichterstattung. Aber genau wie es sich bei die Frauen oder die Männer verhält, genauso ist es auch hier. Die Beine der Generalisierung sind am Ende doch ziemlich kurz. Unsere Kolumne.
Medias Res. Matthias Dell.
Der Medienkritik ist es ein wenig wie der Popmusik ergangen. Das war mal was für Leute mit Spezialinteressen, ist heute aber allgegenwärtig. Zumeist in einer gröberen Form. So begegnet einem in den Dauerkrisen dieser Welt, wie die Corona-Pandemie eine war und Russlands Krieg gegen die Ukraine eine ist, die verbreitete Ablehnung, die Medien veröffentlichten doch alle das Gleiche. Für jemanden, der in den Medien arbeitet, ist es dann nicht ganz leicht, auf den pauschalen Vorwurf adäquat zu reagieren, gerade weil man einen spezifischeren Blick auf die Angelegenheit hat. Der generelle Hinweis, dass Generalisierungen in den seltensten Fällen zutreffen, überzeugt jedenfalls nicht immer sofort. Dabei stimmt das mit der Einhelligkeit noch nicht mal bei den vermeintlich einhelligsten Ereignissen. Nimmt man den Tod einer global prominenten Figur wie der britischen Königin im letzten Jahr, dann überwog natürlich die große Zahl an Sendungen und Artikeln, in denen der Queen vor allem Bewunderung gezollt wurde. Die Königin war durch ihr Alter und ihre lange Amtszeit zu einer sehr besonderen Figur der westlichen Populärkultur geworden. Und doch gab es Beiträge und Artikel, die auch auf das leidvolle Erbe des Kolonialismus verwiesen, für den die Queen als Oberhaupt des britischen Commonwealth eben auch stand. Dieser Aspekt kam durch Texte von Korrespondentinnen aus China oder afrikanischen Ländern in die Berichterstattung hinein, oder durch einen Taz-Artikel, der den Kolonialismus der Königin offensiver thematisierte. Ich würde behaupten, dass diese zarten Stimmen einer anderen Sichtweise weniger vernehmbar gewesen wären, wäre die Queen schon 10 Jahre früher gestorben. Damals war das Bewusstsein für die verbrecherische Kolonialgeschichte medial noch weniger stark ausgeprägt. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, ein Artikel in der linken Tageszeitung Taz, die als alternatives Medium gegründet wurde, das ist ja nicht verwunderlich, das passt doch ins Bild. Dieses Bild ist aber das Problem, das ich mit den falschen Verallgemeinerungen meine. Denn auch die linke Taz ist kein monolithischer Block, sondern ein Ensemble von heterogenen Stimmen. Wie sollte es auch anders sein? Die Menschen sind verschieden, also sind es auch die Berichte, die in einem Medium stehen. So zeigte sich in meiner Korrespondenz mit einem Hörer eben dieser unlängst überrascht, dass ich einen Taz-Artikel kritisiert hatte. Weil für ihn die Taz eben ein monolithischer linker Block war, in dem er nicht mit Texten rechnete, die sich unkritisch mit problematischen konservativen Figuren befassen. Das kommt aber vor. Und deshalb wäre mein Tipp gegen die falsche Generalisierung, nicht nur auf den Namen des Mediums zu gucken, sondern sich jeden Beitrag genau anzuschauen. Was steht in diesem Text? Wie argumentiert jener seine Position? Denn es passiert nicht nur der Taz, dass die Ausrichtung und Qualität von Artikeln innerhalb eines Mediums wechselhaft ist. Es kann sein, dass in derselben Zeitung ein Beitrag erscheint, der gut und nachvollziehbar eine fehlerhafte Recherche anderswo kritisiert, und dass am gleichen Tag gleich daneben eine eigene Recherche veröffentlicht wird, die selbst fehlerhaft ist. Das sollte nicht sein und ist ärgerlich. Ist aber vielleicht auch nur wie im richtigen Leben. Klassische Massenmedien sind keine perfekt entworfenen Gebilde, in denen alles zusammenpasst. Man muss sie sich eher wie Gemischtwarenläden vorstellen. Mit Angeboten unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung.
Dirk von Lozo ist Autor, er ist Nachdenker und vor allem ist er Frontmann der Hamburger Band Tokotronic. Er hat sein zweites Buch geschrieben, es sollte ein Tourbericht werden, dann kam leider die Pandemie und nun wurde es ein sehr melancholisches Tagebuch. Aber kein betrübliches. Ich tauche auf, heißt das Buch, gleich die Rezension im Büchermarkt hier im Deutschlandfunk. Medias Res dann morgen wieder live und jederzeit als Podcast im Netz bzw. der DLF Audiothek und natürlich in Ihrer DLF App. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.